Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hey Diggis, so geht Lernen heute. Und Gerd und ich freuen uns jetzt auf das Gespräch mit unserer Gästin dieser Folge. Wir dürfen Silke Müller bei uns begrüßen. Sie ist zum einen im Hauptberuf Schulleiterin, aber Silke ist auch noch viel mehr als das. Spiegel-Bestseller-Autorin bis auf Platz 1 haben es ihre Bücher geschafft. Sie ist Rednerin, Keynote-Speakerin in ganz vielen Bereichen, vor allen Dingen natürlich auch im Bereich der digitalen Bildung. Und ich bin darauf gespannt, wie sie uns mitnimmt in ihre Welt der theoretischen Erkenntnisse, die sie hat, aber auch, wie sie das umgesetzt hat in ihren Schulalltag. Denn das ist ja letztlich, was wir wollen. Wir wollen voneinander profitieren. Wir möchten Best Practices. Und Gerd, du kennst Silke ein bisschen besser als ich. Denkst du, dass wir viele Best Practices erfahren werden für unseren Unterricht, für unsere Klassenzimmer?
Davon bin ich überzeugt. Silke hat die Stärke, eben komplexe Dinge auf eine einfache Art und Weise rüberzubringen und das humorvoll zu erklären. Ich habe sie auf verschiedenen Podien schon erlebt. Ich glaube, sie war auch schon bei Markus Lanz. Sie ist eine gern gesehene und gern gehörte Rednerin, aber sie redet nicht nur, sie ist eben doch eine Praktikerin. Und da bin ich fest von überzeugt, dass jeder Hörerin, jeder Hörer heute etwas Mehrwert für sich, für seinen schulischen Alltag mitnehmen kann.
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne sie bisher nur wirklich aus ihren Büchern oder aus ihren Social-Media-Auftritten. Teilweise fand sie da sehr stark und überzeugend. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in das Gespräch rein. Los geht's.
Hey Diggis, so geht Lernen mit
Silke Müller. Heute begrüßen wir bei uns im Podcast Silke Müller. Silke ist nicht nur Schulleiterin der Waldschule Hatten in Niedersachsen, sondern auch die erste Digitalbotschafterin des Landes. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Schulsystem in das digitale Zeitalter zu führen. Unter ihrer Leitung wurde die Waldschule als Smart School ausgezeichnet, ein Titel, der Schulen verliehen wird, die innovative digitale Bildungskonzepte vorantreiben. Silke ist auch Autorin und hat mit ihrem Buch »Wir verlieren unsere Kinder« eine Debatte über die Risiken der digitalen Welt ausgelöst. Sie spricht über Gewalt, Missbrauch und Mobbing in sozialen Netzwerken und thematisiert, wie diese Probleme unsere Gesellschaft und insbesondere junge Menschen betreffen. In ihrem neuesten Buch »Wer schützt unsere Kinder?« geht es um die Herausforderungen und Chancen, die durch künstliche Intelligenz entstehen. Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Heute wird sie uns von ihrer Arbeit, den Gefahren von sozialen Medien und der Rolle von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich erzählen. Silke, wir freuen uns sehr, dass du da bist und dass es jetzt endlich mit uns geklappt
Danke,
hat.
Danke, Viola, ich freue mich auch. Endlich sind wir hier zusammen.
Genau, gesund zusammen. Und ich würde direkt gerne mal einsteigen wollen mit deiner Rolle als Schulleiterin einer Schule, die als Smart School gilt. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich genau für euch und wie gestaltet sich die digitale Bildung bei euch im Schulalltag?
Also du hast es ja, Viola, schon am Anfang gesagt. Mir ist digitale Bildung unfassbar wichtig, weil wir ehrlicherweise nicht über das digital gebildete Kind sprechen, sondern einfach grundsätzlich über das gebildete Kind. Und digitale Welten sind ja vollkommen normal geworden. Und darum muss Digitalisierung im schulischen Kontext und die digitale Transformation, wie man so schön sagt, eine richtig unfassbar große Rolle spielen, damit wir Schritt halten können. Erleichtert und sagt, oh, du siehst aber nur das Negative, darauf kommen wir noch und du machst dir Angst und so weiter. Aber für mich ist es super wichtig, einen realistischen Blick zu haben, auch auf Hemmnisse zu schauen, auf Gefahren zu schauen, um zu sagen, wie kann ich damit umgehen und Kinder souverän erziehen in dieser sehr digital entwickelten Welt. Und bei uns in der Schule bedeutet es, dass ich erstmal meine Rolle als Schulleiterin vielleicht nicht anders definieren musste, weil ich schon immer die Idee hatte, dass Schule leiten auch Schule gestalten heißt. Aber mindestens musste ich ziemlich gegen Widerstände kämpfen, dass ich nicht immer nur sage, pass mal auf, in Erlass 63 und in sozusagen der Richtlinie sowieso steht aber, sondern ich sage, ist mir ziemlich egal, was da steht, solange ich einigermaßen noch im Graubereich bin und mir keiner an Karren fahren kann, muss man sehr beweglich sein, damit ich, und das ist der entscheidende Punkt, sowohl Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit und Entwicklung fördere, als auch Kindern Türen öffne, wo ich sage, okay, das sind mal ungewöhnliche Wege, die man gehen kann. Man kann viel experimentieren und ausprobieren. Und das, glaube ich, bezeichnet unsere Schule ziemlich gut, was auch damals ein Konzept der Smart-School-Bewerbung war, dass wir ausprobieren. Wir experimentieren rauf und runter und passen unser Medienkonzept eigentlich fast täglich an. Manche Dinge fahren auch voll gegen die Wand. Da sagen wir, okay, das können wir aber vergessen. Das war wohl nichts. Aber uns einheitlich vielleicht erstmal so in einem Punkt zusammenzubekommen, versuchen wir sehr agil zu sein im Medienkonzept. Wir versuchen tatsächlich viel hands-on zu arbeiten, also praktisch orientiert, Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir versuchen einfach immer jedem Trend nachzukommen. Jetzt meldet sich der Gerd schon und will was sagen, wa?
Unsere Geheimzeichen. Aber die funktionieren natürlich unter Lehrern. Da funktionieren nur diese ganz klassischen Zeichen, die analog melden. Hände übereinander, ja, schweigen sonst. Aber ich habe mich gemeldet, jetzt darf ich reden. In meinem Zeugnis wird stehen, er meldet sich immer, bevor er spricht.
Ja, okay.
So, wir sind an unserer Schule schon, was Digitalität betrifft, ziemlich weit. Aber das Thema Endgeräte, das ist für uns noch eine Herausforderung. Wir haben digitale Tafeln, wir haben schnelles Internet, wir haben ein Lernmanagementsystem, was wir jetzt wechseln werden. Aber wir haben eins schon seit 10 Jahren. Jetzt wollen wir digitale Endgeräte in die Schülerhand geben, das sukzessive aufbauen. Ihr habt ja schon an der Waldschule ab der 7. Klasse solche Tablets eingeführt oder Laptops, das wirst du uns ja gleich erklären. Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht und wie steuert ihr den Umgang mit diesen Geräten, damit sie produktiv genutzt werden?
Das ist eine komplexe, aber wirklich wichtige Frage. Und wenn ich kurz einmal so ein Recap in die Vergangenheit mache, dann haben wir 2009 angefangen mit ersten Projektklassen, was Laptops anging. Die haben dann quasi in Niedersachsen elternfinanzierte, und das ist übrigens das Fluch und Segen zugleich, elternfinanzierte Geräte bekommen. Und das war natürlich so die Laptop-Zeit. Dann kamen die Netbooks und dann irgendwann so 2011, 12 kamen dann, nachdem das Tablet, das iPad in dem Fall, muss man es eben benennen, auf dem Markt war, auch so experimentell in die Schule. Und es gab damals tatsächlich das iPad-Projekt des Landes Niedersachsen. In der Folge, weil es noch gar keine großen anderen Tablet-Computer gab, die man so im Unterricht hätte einsetzen können vielleicht oder wollen, wie auch immer. Und wir haben dann 2013, 14 ein Schulvorstandsbeschluss, das ist bei uns ein entscheidendes Gremium im Schulsystem in Niedersachsen, gefasst. Da sind Eltern und Schüler und Lehrkräfte mit gleichen Stimmenanteilen drin, dass wir aufhören müssen mit dieser projektorientierten Arbeit, sondern dass es irgendwie in gewisser Weise um Chancengleichheit geht und alle Kinder mindestens die gleichen Voraussetzungen brauchen, um ein Werkzeug haben, um zu lernen. So, das war erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann haben wir dort angefangen, alle Kinder auszustatten. Und wenn ich sage wir, dann muss ich dankbarerweise auf die Eltern gucken und auf den Schulträger gucken. Denn was, und ich nenne es auch so und stelle mich da auch mit jedem gerne in den Ring, was ein Armutszeugnis ist in unserer Republik, dass es kein einheitliches Finanzierungskonzept für die Geräte gibt. Das kann und darf eigentlich nicht sein. So, unsere Elternschaft hat aber gesagt, lassen wir uns nicht von abhalten, wir machen das. Der Schulträger sorgt so gemeinsam mit dem Förderverein für einen kleinen Sozialpool, dass Kinder, die finanzschwach sind, trotzdem teilhaben können und die Geräte irgendwie finanziert werden. Und so haben wir dann angefangen. Und das war ja jetzt erstmal, und du hast es gerade richtigerweise gesagt, die technische Grundausstattung. Das hat ja eigentlich mit digitalem Arbeiten oder einem digitalen Wandel noch nichts zu tun, ob du Technik da hast oder nicht. Wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass es nicht gut läuft, wenn man sagt, okay, statt deinem Heft nimmst du jetzt einfach deinen Tablet-Computer und schreibst da drauf. Oder statt des Schulbuchs nimmst du jetzt das Schulbuch als PDF. So waren ja die Anfangszeiten. Okay, das macht irgendwie gar keinen Sinn, das Tablet dann einzusetzen. Sondern es ging dann sehr schnell und wir hatten hier immer so eine kleine Steuergruppe um kollaboratives Arbeiten, sprich, welche Projekte kann man mit dem Gerät machen, dass Kinder gemeinsam arbeiten. Selbstverständlich ging es ganz viel um produktives Arbeiten, sprich, man macht Videos, man macht Erklärvideos über bestimmte Themen. Es ging sehr schnell übrigens auch mit Podcasting, das hieß damals noch gar nicht so, sondern wir machen so eine Tonaufnahme und spielen die vor, wie so ein Hörspiel. Es ging wirklich so um handlungsorientiertes Arbeiten. Wenn ich so ein bisschen auf die Entwicklung gucke, dann war diese Zeit damals zu erkennen, dass alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben müssen, dass das Tablet kein Zauberwerkzeug ist, sondern am Ende des Tages einfach nur ein Endgerät, was helfen kann an bestimmten Stellen oder auch mal in der Tasche bleibt, total hilfreich. Und daraus haben sich dann strukturelle Strategien ergeben. Beispielsweise sind in jeder Fachkonferenz verankert der Punkt Neues aus der digitalen Welt zum einen und zum zweiten, wie und an welcher Stelle wollen wir digital arbeiten, aber auch, wo bleibt das Tablet eigentlich weg? Bis hin zu, dass wir das jedes Mal auf Dienstbesprechungen haben, jedes Mal auf Elternabenden, immer dieses Thema, wo läuft's gut, was läuft katastrophal. Und ganz ehrlich, Gerd, natürlich haben wir Bereiche, da rege ich mich tierisch auf. Wenn ich dann irgendwie reinkomme in die Tür und sehe, okay, die machen jetzt den 10. Film über, keine Ahnung, das Schulgebäude oder die Schule, dann denke ich mir, Leute, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir haben gute Lehrkräfte, die wirklich versiert und zukunftsgemäß ausgebildet sind und diejenigen, die sich einfach nicht bewegen. Was wir haben, und das ist der letzte Punkt zu deiner Frage, wie wir das steuern, was wir glücklicherweise haben, ist einen eigenen Schuladministrator. Das ist unser Adi. Wir nehmen Adrian Volkmann, heißt er. Wir nennen ihn immer Adi-Lektrik, weil der immer für Strippen ziehen, aber auch für die Administration da ist. Das ist eine Stelle, die hat unser Schulträger für uns und die beiden Grundschulen, die wir hier bedienen, geschaffen. Also der Rat hat wirklich gesagt, okay, es gibt eine neue Position. Es ist auch eine Entgeltstufe 10 für die Leute, die es interessiert. Also nicht mal eben so ein bisschen nebenbei eingestellt. Und der hat sein Büro tatsächlich auch bei uns an der Schule, nicht beim Schulträger. Das ist unglaublich hilfreich, weil er natürlich ganz viel Arbeit abnehmen kann. Trotzdem, und da sind wir bei der entscheidenden Stelle, musste ich auch ganz vielen Lehrkräften ermöglichen, durch vielleicht relativ clevere Winkelzüge der Entlastung, dass sie selber Bock hatten, Funktionen zu übernehmen. Und das ist der letzte Punkt. Es gibt bei uns eine Funktionsstelle Digitalisierung und Inklusion. Es gibt einen sozusagen Übergang vom Analogen zum Digitalen, sprich Einführung der Klebels in Klasse 7, dass das jemand koordiniert. Es gibt tatsächlich die Social-Media-Beratung als Funktionsstelle und so weiter und so fort. Keine amtlichen Funktionsstellen, sondern welche, die wir geschaffen haben.
Gerade auf den letzten Punkt können wir noch eingehen. Schuladministrator, das war auch eine Entscheidung, muss ich sagen, als ich 2017 Schulleiter geworden bin, die wir ziemlich schnell 2018 für unsere Schulen, aber immerhin für 4 Schulen haben wir 2 Mitarbeiter, die auch 2-mal die Woche da sind, die richtig ein System aufbauen für unseren Schulträger. Da muss ich auch sagen, ähnlich wie du, bin ich sehr dankbar, dass wir eben wirklich diese Experten haben, die uns da wirklich unterstützen und weggekommen sind von dem, du hast schon mal einen Laptop aufgemacht und hast ihn angeschaltet. Du übernimmst jetzt hier mal die Pflege des Servers. Du weißt auch, wie man den richtig rumhält, also diese Qualifikation. Und dann hat man hinterher ein Ökosystem, das sicherlich für Forscher nachkommender Generationen sicherlich interessant ist, aber nicht zur Arbeitsfähigkeit beiträgt. Und das ist eigentlich die Professionalisierung, die wir brauchen und die Unterstützung, die wir in Schulen auch brauchen.
Und ehrlicherweise ist es auch eine Forderungshaltung, die ich mittlerweile habe. Wenn ich so diese Rolle mit Digitalbotschafterin, damals übrigens vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnet, rutsche, dann bin ich nicht mehr nur noch voller Dankbarkeit, meinem Schulträger gegenüber schon, und bitten und sagen, oh Mensch, das ist ja toll, soll ich sagen, dann schon sehr deutlich, dass das eine ehrlicherweise fahrlässige Vernachlässigung ist, dass nicht eine Entscheidung auch von Landeswegen getroffen wird. Denn wir reden hier über Landes- und Bildungskonzepte, dass genauso wie Schulassistenz oder Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiter, die gestellt werden. Klar, wir haben keine gut ausgebildeten Leute, das braucht man vielleicht im schulischen Kontext, also Schul-ITler, die müssen ja ein pädagogisches Grundverständnis vielleicht aufbauen. Aber da überhaupt nicht ranzugehen, ernsthaft, ich bin damals schon fassungslos.
Finde ich gut, dass du das auch so klar benennst. Und ich denke auch, diese Einstellung, die man da hat, so ein bisschen mehr Erwartungshaltung und auch ein gewisses Einfordern, ist auch absolut legitim und tut ja auch oftmals gut, um einen gewissen Druck aufzubauen und dann auch die Dinge zu erhalten, die man braucht. Du hattest vorhin schon so schön von den Grauzonen gesprochen, in denen du dich gerne mit deinen Entscheidungen bewegst. Und ich denke, das dient ja auch dazu, um insgesamt voranzukommen. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr den Blick werfen auf soziale Netzwerke und Deepfakes. Gerd hatte zum Beispiel auch den produktiven Umgang mit den Endgeräten angesprochen, vielleicht auch die Gefahr, naja, was ist denn, wenn die Kinder doch anderweitig gucken, als sie eigentlich sollen? Und du bist auf diese Thematik ja auch ein Stück weit in deinem Buch »Wir verlieren unsere Kinder« eingegangen. Da sprichst du über die Gefahren von Plattformen wie zum Beispiel TikTok. Wie gehst du denn mit der Problematik um, dass Kinder oft mit Inhalten konfrontiert werden, die sie emotional und psychisch belasten können? Und ja, wie regelt ihr das im Schulkontext?
Du sagst was ganz Wichtiges oder stellst die Frage, wie gehst du damit um? Und wir hier auf dem Land in Niedersachsen sind immer sehr klar in unseren Ansprachen. Wir sagen uns sehr häufig die Meinung, einfach unverblümt. Und das hängt auch mit meiner Art zusammen, damit umzugehen. Ich bin da, glaube ich, sehr transparent, sehr direkt und sehr offen. Und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Und wenn ich über TikTok spreche oder wenn ich auch über, was weiß ich, Online-Games, und wir können das ja ausweiten, bis noch ein Löcher spreche, dann ist das schon so, dass ich durch den vermehrten Umgang von Kindern im Netz, durch Smartphone, durch manchmal auch, dass sie natürlich bei Seiten, die wir nicht gesperrt haben im Netz, weil wir sie vielleicht gar nicht kennen und sie aber trotzdem gerade viral gehen und die Kinder das hypen irgendwie, dann bin ich an der Stelle zum einen erschrocken und zum anderen verwundert. Übrigens war ich auch über den für mich fragwürdigen Erfolg des Buches verwundert, im Sinne von, wieso erzähle ich euch was, was niemand vorher benannt hat und es ist doch sehr, sehr klar eigentlich ist, was da los ist. Und in der Schule ist es so, dass wir, ich verbinde das mal mit der Social-Media-Sprechstunde, die haben wir schon seit 2018 hier laufen, weil wir damals gemerkt haben, Moment mal, hier kommt jetzt TikTok auf die Smartphones der Handys und was oder der Kinder und was laufen hier plötzlich für Inhalte rein und mit welchen Problematiken kommen die Kids zu uns, dass sie plötzlich sagen, ey, Frau Müller hier, da hat jemand ein Video über mich reingesetzt oder krass, haben Sie das schon gesehen, was für Teequälerei oder haben Sie dieses Foltervideo gesehen? Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr, niedersächsisch offen, sehr, sehr offene Schule, dass die Kinder auch mit uns reden. Das hat mich unfassbar schockiert und schon ab dem Zeitpunkt damals habe ich mit Thomas, meinem Kollegen, der die Social-Media-Sprechstunde ja oft gibt, gesagt, ey, wir müssen da was tun. Es entwickelte sich diese Idee, dass wir es auch so nennen. Im Sinne von Kindern, wenn ihr Probleme habt im Netz, kommt zu uns, wir reißen euch nicht den Kopf ab und auch nicht das Smartphone ist sofort weg, sondern wir müssen mal gucken, wie wir dann mit dem Problem umgehen. Das ist auf der Kinderseite gewesen. Wir haben parallel angefangen, Eltern zu informieren mit Konfrontationsahnung. Wir haben gesagt, dass sie in ihre Kinder im Netz, sie müssen für ihre Kinder da sein, im Sinne von ansprechbar sein und noch ein bisschen Ahnung haben. Und wir haben es, das ist erstmal der strategische Teil, zu diesem besagten Teil von Dienstbesprechung werden lassen. Und immer den Punkt drauf, Neues aus der digitalen Welt. Welchen Trend müssen wir wissen? Was entwickelt sich da gerade und so weiter? Und daraus ergeben haben sich natürlich, dass wir nicht nur reine Prävention machen, sondern beispielsweise im Projektfach Leben lernen. Wenn man da Interesse hat, kann man sich das bei uns auf der Seite angucken, der Waldschule hatten. Ein Modul haben, digitaler Survival-Rucksack. Und da wird genau moralisch, ethisch über den Umgang miteinander im Netz gesprochen. Also wirklich so ein völlig anderer Ansatz. Nicht nur, wie sperre ich was und wie mache ich Bildschirmbeschränkungen oder wie sozusagen schütze ich mich, sondern wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich mitkriege, dass jemand gemobbt wird, Cybermobbing? Wie gehe ich damit um, dass ich merke, meine Freundin schreibt irgendwie mit so einem alten Typen da und lässt sich davon irgendwie umgarnen? Und ich glaube, so dieser moralisch-ethische Ansatz, ganz viel mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, an Dilemmata zu arbeiten und meinetwegen auch verschiedene Akteure von außen reinzuholen. Influencer, die Digital School Story, die Hacker School, was weiß ich, alle die mit uns arbeiten, ist unfassbar wichtig und bringt was.
Also danke für den Hinweis auch nochmal auf eure Webpage. Die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass man sich da informieren kann. Und wir haben ja auch bei den Digis die wunderbare Unterrichtsdigi, das Smartphone, unser täglicher Begleiter. Also auch da wirklich hinzuschauen, zu gucken, wie nutzen die Kinder das und ja, wie können wir als Lehrkräfte das auch auffangen und begleiten. Und was ich ganz wichtig finde, was du auch wieder sagst, das deutlich zu benennen. Ja, also jetzt nicht sagen, ach na ja, das ist jetzt vielleicht ein Einzelfall oder so, da musst du gucken oder du hast vielleicht auch selber was falsch gemacht, sondern die Kinder abzuholen und sagen, wir tragen dich, wir sehen dich da auch in deinen Schwierigkeiten, vor denen du stehst und wir sind da, um dir zu helfen.
Weißt du, Viola, da muss ich da mal kurz reingehen, denn an diesen Stellen ist es mir so wichtig, dass du das auch sagst, dieses klare Benennen. Mir wurde ja schon alles Mögliche unterstellt, von das ist gefährlicher Populismus bis hin zu, das ist ja totaler Alarmismus. Ja, es ist Alarmismus, aber wenn man Alarm absetzt, dann kommen Rettungsdienste. Und wir sind an der Stelle, dass Kinder wirklich zu Schaden kommen, mental, aber auch physisch. Und das können wir ja nicht so stehen lassen. Also wenn man das nicht mehr benennen darf und immer noch sagt, nee, ist alles total toll, finde ich schwierig, das als Pädagoge zu tun.
Sehr schwierig, definitiv. Gehen wir mal noch eine Stufe weiter zu den Deepfakes. Die sind ja heutzutage sehr leicht herzustellen. Sie werden immer besser. Die KI entwickelt sich permanent weiter. Und naja, die USA-Wahl steht direkt vor der Tür. Also auch da Fake News etc. ist ja ein großes Thema. Ich würde dich gerne fragen, ob das Thema auch bei euch an der Schule präsent ist. Und wie klärt ihr über die Risiken dieser Technologie auf? Wie geht ihr damit um? Habt ihr bestimmte Tools oder Unterrichtsinhalte, die sich mit Deepfakes beschäftigen, oder ist es eher noch eine Randerscheinung?
Also wenn ich das einschätzen müsste, würde ich sagen, derzeit ist es noch im Hellfeld eine Randerscheinung. Ich möchte aber nicht wissen, was sozusagen unterm Radar, was wir noch gar nicht mitkriegen, läuft. Ich mache dir mal ein klassisches Beispiel, was wir hier bereits auch hatten, mit so einer einfachen App aus dem App Store dann einfach oder Play Store oder wo auch immer her. Da gab es ein Klassenfoto. Die macht man ja immer so am Anfang des Jahres, ne? Und die kursieren dann vielleicht doch mal bei den Kindern, obwohl die relativ abgesichert bei uns auf dem Server liegen. Aber dann hatte jemand so ein Klassenfoto gemacht und eliminiert quasi ein Kind raus, was auch Außenseiterstatus hat in der Klasse. Also wirklich, das Kind sieht aus wie ausradiert und der Hintergrund ist ja durch die KI so nachgestellt, als wäre da auch nie ein Kind gewesen. Daraus wird dann ein Meme gemacht im Sinne von, hey, endlich eine tolle Klassengemeinschaft, endlich sind wir komplett. das wandert durch Snapchat und die WhatsApp-Klassengruppe und dieses Kind, was diesen Außenseiterstatus hat, sieht es auch. Das heißt, wir haben ja so eine mehrdimensionale Problematik. Zum einen, dass es natürlich gefälschte Inhalte sind. Zum anderen, dass sich da lustig gemacht wird und diese wirklich, wirkliche Traurigkeit des Kindes. Der tat mir so, oder das Kind tat mir so unfassbar leid, weil er einfach so verzweifelt geweint hat, ne, der Junge in dem Fall. Und man gar nicht mehr weiß, was man da sagen soll und wie man trösten soll und wie man das auffangen soll. Da kann man nicht sagen, steh mal drüber, ist ja nur ein blöder Scherz. Der hat gesagt, ja, aber die wollen, dass ich gar nicht mehr lebe. So, das ist krass. Also es spielt eine Rolle. Und kurz noch die Frage auf, wie gehen wir damit um? Sehr aktiv. Das heißt, ich habe meine Lehrkräfte gebeten, dieses Thema zu beschäftigen oder zu behandeln in Werte und Normen. Im Geschichtsunterricht, im Deutschunterricht, selber mit Fakes mal zu arbeiten und versuchen, sie zu erkennen. Ich bin schon tausendmal auf selbst erstellte Fakes hier reingefallen irgendwie, sich das anzuschauen und vor allen Dingen immer darüber zu sprechen, was kann das im schlimmsten Fall für andere Menschen bedeuten? Immer wieder so diese Gewissensbildung. Kinder sind ja gefühlsempathische Menschen, ne? Und die kriegt man sehr viel übers Gewissen und das Gefühl und das ist wichtig.
Du hast jetzt schon sehr konkret gesagt, was ihr macht und worauf du Wert legst und was eure ethische Marschroute an der Schule ist. Jetzt würde mich bei dem ganz konkreten Fall, den du genannt hast, interessieren. Die Social-Media-Beratung, diese Sprechstunde, tritt die in Kraft? Wird dieser Lehrer, diese Lehrkraft da aktiv und geht mit den Schülern in Arbeit?
Ja, also du musst dir die Social-Media-Sprechstunde so vorstellen, dass auch da nochmal Verweis auf die Homepage, weil man es danach lesen kann, dass überall im Schulgebäude und in den Klassen Plakate hängen, wo die angekündigt ist. Da steht dann auch, wann die Stunde physisch stattfindet. Was weiß ich, Freitags zweite Stunde. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ein Kind ein sehr delikates oder für sich peinliches Problem hat, dann wird es sich nicht melden im Unterricht und sagen, hallo, ich müsste mal in die Social Media Sprechstunde. Das sind eher die, die so ein bisschen sensationshypend sind und sagen, ich muss da mal was erzählen, ich habe nicht was gesehen. Dieses Angebot gilt gleichzeitig auch, es steht drauf, hol dir einen vertraulichen Termin, schreib mir eine Mail oder du kannst mich da und da jederzeit erreichen, in der Schule oder eben auch im außerschulischen Kontext. Was die Kinder sehr oft nutzen, die sagen dann, okay, Herr Hillers in dem Fall oder Frau Temin, ist die neue Lehrkraft, die das mit unterstützt, auch selber mit Migrationshintergrund und eine Fremdsprache anbietet für die Kinder, die aus dem arabischen Raum kommen. Und die Kinder melden sich echt, ne? Das läuft über. Wir überlegen immer schon, okay, wen können wir noch einbinden, dass das überhaupt abarbeitbar ist. Und dann holt man sich die Kinder, dann fangen sie an zu sprechen, auch oft an zu weinen. Und dann sind wir an dieser Stelle, wie arbeiten wir? Muss Schulleitung eingebunden werden, weil beispielsweise auch ein schulrechtlich oder sogar zivilrechtlich oder strafrechtlicher Rahmen tangiert ist? Muss vielleicht Schulsozialarbeit schnell eingebunden werden, um diese psychologische Komponente mit einzunehmen? Mindestens sind es die Fälle, zum Beispiel auch bei diesem konkreten, der außerhalb der Social-Media-Sprechstunde an mich gelangt ist, dass ich sofort den Thomas dazu geholt habe und gesagt habe, Thomas, wir haben hier ein Problem, weil das wird eins sein, was generalisiert auftritt. Das ist jetzt ein Problem, was es wahrscheinlich dann in zigfacher Ausfertigung geben wird. Und dann gehen wir in die Beratung. Und der letzte Punkt, Thomas ist Teil eines multiprofessionellen Teams an der Schule. Der setzt sich zusammen. Ich glaube, wir haben 2- oder 3-wöchentliche Treffen mit der Schulsozialarbeit, mit der Beratungslehrerin. Hin und wieder kommt jemand von der Schulpsychologie dazu. Und von der Schulleitung ist oft jemand im Austausch im Sinne von, was für Fälle haben wir, welche Kinder müssen wir im Blick haben und was ist das Neueste, was wir aus der digitalen Welt noch nicht auf dem Schirm haben.
Ja, multiprofessionelle Teams, das ist natürlich ein Stichwort. Und das ist eine Forderung, die ist ja nicht neu. Ihr habt die umgesetzt, das ist super. Wir kennen es aus der Forschung, wir hatten ihn hier auch schon zu Gast, Olaf Axel Buro, der sagt, so muss Schule heute funktionieren. Bob Blume, Bildungsaktivist, der sagt das. Viele andere Forscher, es ist auch empirisch nachgewiesen, dass Teams, die multiprofessionell arbeiten, da ist die Zufriedenheit an Schule höher, die Veränderungsangst ist geringer. Aber hier geht es ja ganz, ganz konkret um Fälle, wo wir Kindern und Jugendlichen helfen müssen. Natürlich kann ich aus so einer adultistischen, überheblichen Position sagen, hey, die Kinder und Jugendlichen, die haben keine Ahnung. Aber ich frage mich auch, wie sieht es bei den Erwachsenen aus? Nicht nur, dass wir von staatlicher Seite auf das schmutzige russische Gas verzichten, ich verzichte auch auf den russischen Messenger Telegram, denn da war ich genau einen Tag drauf und nach kurzer Zeit, irgendwie müssen die Leute sehen, dass man jetzt dabei ist, bekam ich dann lauter krudes Zeug geschickt. Ich muss dazu sagen, das war in der Corona-Pandemie und die schickten einem dann wildes Zeug und ich hatte zumindest die Hoffnung, dass man mir eine gewisse intellektuelle Reife unterstellt, aber anscheinend war das nicht so und man meinte wohl, ich hätte ein großes Interesse an solchen Themen. Das war nicht der Fall. Was will ich sagen? Wir müssen uns die Frage stellen, wie ist unsere eigene Verantwortung und welche Haltung haben wir? Und haben nicht viele Jugendliche vielleicht eine größere Medienkompetenz als ihre Eltern?
Absolut. Ich hatte tatsächlich das Gespräch hier mit einer Schülerin, das ist noch nicht so lange her, die zu mir sagt, Frau Müller, ich muss mal mit Ihnen sprechen, es ist mir saupeinig, der Instagram-Kanal meiner Mutter ist eine Katastrophe und sie hört einfach nicht auf. Dann zeigt sie mir diesen Kanal und ich sage, okay, verstehe dich, weil das war wirklich, ne, diese Frau hat sich da ständig halbnackt gezeigt, wo ich mir dachte, ey, was soll das denn, ne? Und in irgendwie so anzüglichen Posen und was weiß ich und nur selbstdarstellerisch. Du sprichst da was ganz Wahres an, weil wir haben ja die Henne-und-Ei-Debatte. Die Kinder haben die Netzwerke nicht geschaffen. Und die sehen auch die brutalen Inhalte nicht die Kinder einstellen, sondern die ja von irgendwelchen Erwachsenen konzipiert oder eingestellt oder gefilmt oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest werden. Und die Algorithmen, die dahinter sind, sind ja auch nicht von Kindern programmiert. Das heißt, die sind ja in eine Falle getreten von Erwachsenen oder die Kinder sind in dieser Falle, wo Erwachsene oftmals die wenigsten Kenntnisse haben. Das erlebe ich immer wieder, auch wenn ich anfange mit Vorträgen. Ich bin im Moment ja total viel unterwegs zu dem Thema. Dann ist die Betroffenheit nach den Vorträgen groß. Und dass sie sagen, okay, wir verstehen jetzt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und wenn ich am Anfang frage, ganz ernsthaft, Leute, wer hat schon mal ein Bild von seinem Kind in WhatsApp-Status gestellt oder bei Instagram hoch, dann gehen eigentlich die Hände, sie wissen ja nicht, worauf ich raus will, noch relativ unbefangen hoch. Und am Ende sagen sie, ach du Scheiße, was mache ich denn da? Und das Problem ist, ich kenne genau das, was du sagst. Ich habe meinen Mann zu Hause, der dann in diversen Stammtischgrüppchen ist. Und jetzt kommt das Männerbashing natürlich. So, natürlich kommen da dann von Zeit zu Zeit irgendwelche, keine Ahnung, leicht pornografischen, frohes neues Jahr, barbusige Frauen und so. Nein, natürlich nicht so. Das hat es noch nie gegeben wahrscheinlich. So, ich kenne das. Der selber war in einer Gruppe, tatsächlich jemand eher so verfassungsfeindliche Dinge geteilt haben, wo sie dann allerdings als Erwachsene gesagt haben, ey Meister, lass das, was soll dieser Scheiß hier? Aber am Ende merkt man eben auch bei Erwachsenen, dass diese Reaktion auf Inhalte zu teilen und diesen Schund, was du sagst, gleich null ist. Was meinst du wohl, wenn du beim Erwachsenen-Handys einkassieren würdest und mal diese Chatgruppen durchgehst? Wie viel echt auch rechtlich problematische Sachen man da finden würde, ne? Wenn man sagt, hahaha, und keiner kümmert sich. Wir sind ehrlicherweise das größte Problem. Und wenn du bei Fröbel bleibst, Vorbild und Liebe, das ist sozusagen Erziehung, Beispiel und Liebe, dann sind wir wohl das Schlechteste, was man sich so ungefähr vorstellen kann.
Nein, wir wollen ja nochmal nachfragen. Wir haben die Debatte gehabt, Annika Osthoff 2023 mit Begleiten statt Verbieten. Dieses Jahr Jonathan Haidt, der sehr klar spricht, seine Erfahrung einbindet, viele Punkte hat. Wir haben die Debatte, ich war in Bielefeld, da sollte jetzt Manfred Spitzer auftreten beim EdTech-Kongress. Der ist nicht gekommen. Also wer das nicht weiß, Manfred Spitzer, das ist der Peter Hane der Hirnforschung. Manfred Spitzer.
Das ist ein guter Vergleich, okay.
Der war nicht da, dafür war Klaus Hurrellmann da und es war ein Gewinn. Worauf wollte ich hinaus? Wir haben natürlich ständig, weil du sagst, du bist selber diesem Begriff Alarmismus ausgesetzt. Ich finde bei Jonathan Haidt wirklich viele Punkte, die ich unterschreiben kann, sehe natürlich auch dieser amerikanische Stil zwischen Storytelling und Wissenschaft. Wo geht jetzt die Reise genau hin? Und wie ist das mit den privaten Handys?
Die Komplexität deiner Frage ist echt total wichtig, denn es geht auch um eine komplexe Antwort. Während Jonathan Haidt für mich zu dystopisch ist, weil er wirklich, also er macht sehr viel Tiefe auf und er ist aber auch sehr, sehr negativ den Netzwerken gegenüber eingestellt, was auch wichtig und richtig ist, sicherlich. Bei Manfred Spitzer, mit dem ich auch schon des Öfteren verglichen wurde, wo ich dachte, hallo, ich habe noch einen leicht anderen Ansatz, aber ist egal, geht es in die gleiche Richtung. Sehr dystopisch im Sinne von, alles ist kaputt durch die Netzwerke. Das möchte ich nicht transportieren, denn meine Vorträge und auch im Buch habe ich begonnen und habe gesagt, Leute, es ist mir unfassbar wichtig zu sagen, diese Netzwerke haben ein total kreatives Potenzial, ein vernetzendes Potenzial. Ich hätte mit jedem Mathe-Influencer besser Mathe gelernt als in der Schule. Dann hätte es vielleicht irgendwie geklappt. Und ich mache selber mein Home-Gym durch irgendwelche Influencer, die mir irgendwas vorturnen und ich turne das danach und was weiß ich, ne? Und ich kommuniziere bei jedem Messenger. So. Das heißt, wenn wir uns mal sehr klar ins Auge gucken, dann werden diese Netzwerke ja nicht verboten werden. Also ob es jetzt den Digital Service Act der EU gibt, die reglementieren können und die Strafen an die Plattformbetreiber verhängen können, sei dahingestellt, ob das mal wirklich Auswirkungen so in den wirklichen Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen haben sollte. Im Moment merkt man da noch nichts. Grundsätzlich, und da bin ich eher bei Annika Osthoff, tatsächlich mit dem Begleiten statt Verbieten, Einerseits brauchen wir klare Rechtsprechung und klare, vor allen Dingen Richtlinien. Ich würde mir wünschen, dass im Jugendschutzmediengesetz eine klare Altersgrenze für wann darf ich ein Smartphone haben steht. Wie, wann darf ich ein Bier trinken und mit welchem Modizettel muss ich zum Dorffest irgendwie gehen. Das muss da zwingend drinstehen. Ich habe auch die Problematik, dass ich immer drüber nachdenke, ist es richtig, dass wir so extremst anonym im Netz unterwegs sind? Ich will mich jetzt nicht zwingend, das habe ich auch schon mal gesagt, mit dem Ausweis anmelden, so, ne? Dann ist natürlich Tür und Tor offen für auch diejenigen, die mich finden wollen und die mir Schlechtes wollen. Aber braucht es nicht irgendwie eine abgesicherte ID, dass ich trotzdem nachvollziehbar bin, wenn ich Mist im Netz baue? Und so weiter und so fort. Und ja, ich bin für, und das wird jetzt alle wieder erschrecken, ich bin für ein Smartphone-Nutzungsuntersagung im schulischen Kontext. Die Kids brauchen, die brauchen in der Pause das Handy nicht. Die sollen spielen, die sollen sich streiten, die sollen lachen und sich bewegen. Das heißt nicht, nur weil das Teil zum Lebensalter gehört, dass Kinder permanent darauf Zugriff haben sollten. Ja, im Unterricht kann ich mit TikTok oder über TikTok nicht sprechen, wenn ich mir mein Smartphone raushole und mal zeige, was da so los ist. Logisch, sind wir uns alle einig. In den Pausen gibt es das nicht. Das ist für mich ein klares Verbot, das wir mit den Schülern hier erarbeitet haben, das kommuniziert ist. Und da stehe ich auch dazu. Es gibt auch keine Handyzone und so weiter. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir werden diese Problematik nicht in den Griff kriegen, wenn wir nicht eine gesamtgesellschaftliche Souveränität im Umgang mit Netzwerken gewinnen. Und dazu gehört, erstmal aufzumachen, was da los sein kann, in welchem Haifischbecken die Kinder sich befinden können und was es im Zweifel für die physische und psychische Gesundheit von Kindern bedeuten kann. Bedeutet, ich würde erwarten, wie nehmen wir Seniorinnen und Senioren mit? Kriegen die Broschüren nach Hause? Gibt es beispielsweise eine Plattform, wo man sich, da arbeite ich gerade mit Thomas dran, regelmäßig informieren kann, was ist da los, um mit den Kindern dann nicht nur zu sprechen im Sinne von, oh, pass auf, das sind böse Menschen, sondern ernsthafte Gespräche zu führen, was hast du erlebt, was sind gute Momente, was sind schlechte Momente, wo kann ich dir helfen, um nicht nur dieses bescheuerte Smartphone-Verbot zu Hause immer auszusprechen. So, Zimmer nicht aufgeräumt, Tablet-Verbot, zu spät gekommen, Handy-Verbot. Das ist ja inflationär. Die sind immer wieder anderthalb Jahre Küchendienst machen oder den Unkraut aus dem Garten jäten oder was. Also normale Erziehungsstrafen. Das heißt, es geht mir nicht um ein müssen wir verbieten oder müssen wir ständig begleiten, sondern ich glaube, wie in allen Lebensphasen ist der Mittelweg genau richtig. Wir brauchen klare Richtlinien. Dazu gehört vielleicht auch das ein oder andere Verbot. Eltern müssen wissen, wie ich das Handy sicher technisch einstellen kann. Da wären Betreiber in die Pflicht, es direkt mit rauszugeben. Und ich brauche eine Haltung dazu. Also ich habe eine Haltung zum Handyverbot. Ich diskutiere das ständig. Ich habe eine Haltung, dass Kinder zur Schlafenszeit kein Handy im Kinderzimmer haben dürfen und so weiter und so fort. Und ja, es braucht die Begleitung, aber ja, es braucht auch Richtlinien. Und für mich ist der Ausgleich ganz wichtig. Nur das muss gesellschaftlich endlich diskutiert werden. Und das tut es mir immer noch, insbesondere im politischen und zivilgesellschaftlichen Raum, zu wenig.
Was würdest du dir denn an der Stelle wünschen? Welche Art von Diskussion müsste denn deiner Meinung nach da geführt werden? Denn worüber wir hier sprechen, ist ja eigentlich ein Thema, was unglaublich weitreichend ist, was aber bizarrerweise immer irgendwie nur am Rande kommuniziert wird. Also auch du mit deiner tollen Reichweite und Spiegel-Bestseller etc. kommst ja auch nur so weit und dann ein Stück weiter eben auch nicht mehr. Also was müsste denn an der Stelle passieren, um diese Debatte wirklich bundesweit fortführen und vielleicht auch mal konkretisieren zu können.
Also müsste natürlich erstmal ein Commitment geben, dass das Thema wichtig ist. Das ist noch nicht angekommen. Wenn ich aber erlebe, ich habe jetzt vor kurzem auf einem IT-Security-Kongress gesprochen, wo also alles wirklich ITler vor dem Herrn da waren, wo ich dachte, okay, ich verstehe jetzt das zweite Wort hier gar nicht. Und die haben aber sich der Thematik angenommen und gesagt, alles klar, Cybersecurity bedeutet auch einen Blick darauf zu haben, was ist da im Netz eigentlich los und wie können wir einen Anteil leisten, dass wir aufklären. Ich habe für ein Gremium der öffentlichen Sicherheit in Berlin im Bundestag gesprochen, die tatsächlich sich auch Richtung Verfassungsschutz kümmern und sagen, wir haben das nicht im Blick, wir müssen reingucken, weil Menschen dort auch übrigens politische Manipulationen vornehmen, Menschen gefährden und so weiter. Es ist ein Blick, den wir haben müssen. Und ich glaube, ich würde so weit gehen, dass ich sage, ich habe mit einer Dame der Geschäftsführerin, Vorständin vom Sparkassenverband gesprochen, die sagen, wunderbar, wir brauchen nicht nur finanzielle Bildung, wir brauchen eigentlich in unserer Compliance-Regelung klare Richtlinien für den gemeinsamen Umgang in sozialen Netzwerken oder eben in der Netzwelt. Und es wird schon mehr, dass Leute sich sozusagen dieser Thematik widmen. Aber ich glaube, es braucht dafür von der Bundesregierung klare Vorschriften. Ihr habt sozusagen in euren Compliance-Regeln, in euren Schulordnungen, in euren Hausordnungen, aber auch, was weiß ich, im kirchlichen Sektor, im christlichen Sektor, sich darum zu kümmern, dass man sagt, das sind Themen, da müssen wir offensiv ran und jeder hat da seinen Anteil. Und da manchmal brauchen wir Verpflichtungen, um in Quark zu kommen. Ich würde mir übrigens abschließender Satz auch Lehrerverpflichtungsfortbildungen wünschen, die einfach da reingezwungen werden in die Thematik.
Stichwort nochmal politische Manipulation hast du gerade gebracht. Das bringt mich natürlich zum einen zu unserer Digi-Politik auf TikTok, die ich auch wirklich ganz wertvoll und wichtig finde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da gehen wir auch in die Richtung Fake News etc. Also was muss man wissen? Wie können wir mit Kindern daran arbeiten? Da würde ich gerne nochmal ein bisschen einhaken bei den politischen Polarisierungen auch. Merkst du das auch an deiner Schülerschaft, dass sich das verstärkt? Und wenn ja, wie geht ihr mit dieser Entwicklung um?
Ja, das merke ich. Und wir merken es leider immer zu spät. Also ich sag mal so, es gab ja, und mir ist politische Positionierung dabei jetzt erstmal egal, aber es gab zwei Videos hier in der Vergangenheit, hier viele Schüler kannten. Das eine war vom AfD-Politiker Alexander Krah, wo er am Ende des Videos irgendwann sagt, echte Männer sind rechts. So, das ist so, ne? Es klappt nicht mit der Freundin und so weiter und so fort. Und dann denk dran, wähl nicht grün, wähl sowieso und denk dran, echte Männer sind rechts, echte Männer sind patriotisch. Das ist nach wie vor im Netz, wenn man sich das anguckt, denkt man, oh krass, technisch entsprechend der Kinder, wie sie gerne TikTok sehen, gemacht. Und alle Kinder kannten diesen Politiker und fanden die Aussage ziemlich. Also ich würde mal sagen, cool ist vielleicht eine Unterstellung, aber sie fanden es jetzt nicht schlimm. So, es gibt natürlich die sagen, boah, Schwachsinn, ey, Vollidiot und so, ne? Das braucht aber ja nur bei 3, 4 Verfangen irgendwie vielleicht. Dann gab es davor zur Bundestagswahl ein Video von Christian Lindner, wo er im Straßeninterview sagt, ey, Brace, ne, ist völlig egal, Hauptsache ihr gewählt und Hauptsache ihr wählt die Freiheit, also quasi wählt uns in der FDP. Das kannten auch viele Kinder und das wurde vielfach geteilt. Du siehst es aber auch daran, dass plötzlich, und das macht mir ein bisschen Sorge, tauchen im Moment, es scheint ein neuer Trend zu werden, ganz viele verfassungsfeindliche Videos, so Snippets von Hitler-Reden, von Goebbels-Reden und so weiter auf, die dann immer zu Meme gemacht wurden. Auch politische Meinung. Trump wird gerade durch die Netze gejagt. Nicht unbedingt immer negativ, sondern hat er nicht eigentlich recht oder ist es nicht lustig? Mindestens ist er sehr sichtbar. Ich möchte da gar nicht wissen, wie viel tatsächlich geteilt wird, was ich überhaupt nicht mitkriege. Also irgendwann sagten mal die Kinder zu mir, kennen Sie nicht Thomas Sattelberger? Weil da sage ich, nee, wieso? Ja, aber wieso kennt ihr den? Ja, das ist voll eine TikTok-Größe, der macht da immer seine TikToks. Und das ist übrigens nicht mal schlecht. Also ich fand es ganz lustig, wie er sich als älterer Herr, Entschuldigung, aber als älterer Herr dort platziert hat. Da kommt es dann auch auf die Qualität der TikToks an. Ich weiß nicht, ob die Aktentasche von Kanzler Scholz jetzt wirklich so gezogen hat und so gehypt wurde oder ob Karl Lauterbach so zieht mit seinen Videos. Es ist auch immer die Frage, wie spreche ich die Kids an? Aber sie werden angesprochen, ja.
Wir haben auch Arte und Dreisat. Also es gibt auch Spatenkanäle. Aber bei der Tasche weiß ich zumindest, dass Younes Sahu, glaube ich, hat er ihn nicht beraten sogar.
Wirklich? Den haben wir doch gerade bei den Inspiration Days gesehen.
Es ist eben nicht sein Medium. Also da ist eine gewisse Unsicherheit. Wir müssen natürlich auch nochmal unterscheiden, was sind Deepfakes, was ist politische Propaganda. Das verfängt natürlich ungemein auf TikTok. Es ist diese kurze, diese harte Stil, gerade wenn du diese Kra-Videos nimmst, sehr einhämmernd, identitäres Zeug, was geteilt wird, klar, einfache Botschaften. TikTok ist eben nicht für komplexe Zusammenhänge.
Und genau, deswegen verfängt es so.
Ich finde es problematisch. Ich habe da auch eine Meinung. Die Schüler werden dann immer kritisiert. Um es ganz klar zu sagen, ich bin für ein TikTok-Verbot in Europa. Es ist die Landebahn für Faschismus, Extremismus und Radikalismus in jeglicher Form. Und ich lehne das ab, sowohl die Inhalte als auch den Betreiber dieser Plattform.
Das ist für mich im Moment das entscheidende Moment, ob wir das hinbekommen, mit den Kindern wirklich ins Gespräch zu gehen. Ich mache dir ein Beispiel. Ich kann den Kindern sagen, ey, so mach mal Entwicklung von Palästina im Referat, nutz die Quellen. Wenn ich die Kinder so nach Hause schicke, dann geben sie Palästina ein bei Google und kommen plötzlich zu, oder meinetwegen auch bei ihren Quellen wie TikTok, YouTube, irgendwas, und kommen zu erschreckenden Kriegsvideos derzeit und sind völlig ungefiltert, weil wir es nicht sauber vorbereitet haben im Sinne von, wir müssen sehr intensiv mit den Kindern sprechen. Und wir müssen eben auch, du hast es gerade Ablehnung genannt, aber trotzdem bist du mit deinen Kids im Gespräch. Das heißt, diese Gesprächsoffenheit müssen wir als Lehrkräfte haben, dass wir wissen, was passiert da im Netz, um auch reagieren zu können. Wir haben ja aktuell in der 8. Klasse den Trend, dass Jungs sagen, wieso, die Mädels bleiben doch zu Hause und wir gehen arbeiten, das ist doch alles safe. Und die Mädels sagen, ja, da sind wir uns doch alle einig. Und wir sagen, what? Und die Jungs sagen, ja, sagen Sie mir mal einen, der es echt so aus weiblicher Sicht geschafft hat in der Wissenschaft oder irgendwas. Und meine Kollegin Judith, die das gerade macht, macht's clever und sucht echt millionenschwere Influencerinnen, die sagen, ja Mann, ne? So, die hat's nicht geschafft oder was? Oder Online-Gamerinnen und so weiter. Und da denkst du, wo kommt das denn her? Das heißt, dieser Moment, dass wir mit den Kindern sprechen und mal eine Stunde sausen lassen und sagen, lasst uns mal über dieses gesellschaftliche Phänomen sprechen, lasst uns das diskutieren, das vernachlässigen wir so sehr und da braucht's wirklich, wirklich, wirklich viel, viel Intensität.
Wir haben bei uns in der Schule die Klassenleiterstunde und da haben wir es thematisch verankert. Wir haben das Schuljahr damit gestartet, wir sind auch noch nicht ganz durch, was jetzt die Handynutzung betrifft, aber ich bleibe mal bei TikTok und wir haben uns über Social Media unterhalten. Es sind Zahlen herausgekommen, fast 60 Stunden TikTok in der Woche. Bei Schülerinnen und Schülern, die von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr in der Schule sind. Das ist schwierig. Früher haben sie vielleicht sehr viel Fernsehen gesehen. Das lief dann. Wir haben ja nicht mehr den Filter. Das ist ja alles ungefiltert. Da würde ich jetzt mal sagen, beim Fernseher war vielleicht noch ein anderer Filter, ein anderes Qualitätsmanagement dahinter.
Natürlich. Es waren Inhalte, die konzipiert waren und die redaktionell mindestens überarbeitet waren. Oder konnte nicht jeder frei was reinstellen. Es sind ja alles jetzt Redakteure. Ich habe ja alle ihren eigenen Sender quasi.
Man muss im Gespräch bleiben und ich kann das nur unterstützen. Wenn man das Vertrauen zu den Kindern hat und die einem auch solche Dinge dann erzählen, dann kommt man in eine Auseinandersetzung. Da gehört das auch hin. Also nicht drüber hinweggehen, sondern das Gespräch suchen. Wir haben als Erwachsene, haben wir eine Vorbildfunktion? Natürlich ab einem bestimmten Alter wird es schwierig, weil sie ihren eigenen Weg suchen. Das war bei uns übrigens in der Pubertät, lange ist her, nicht anders. Das gehört zum Erwachsenwerden mit dazu. Nichtsdestotrotz im Gespräch bleiben. Bleibt dran.
Unbedingt. Und genau darum geht's.
Silke, vielen Dank für deine vor allen Dingen klaren Worte, für die klare Kante, die du bezogen hast zu ganz vielen Themen hier. Und ich finde es schön, dass du gesagt hast, ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Und wir freuen uns, wenn du genau daran weiter festhältst. Und ich darf vielleicht verraten, wir können uns auch 2025 auf noch etwas von dir freuen. Möchtest du da vielleicht noch einen Satz zu sagen?
Wenn ihr auf eine neue Buchidee möglicherweise anspielt, dann kann man sich freuen, vielleicht so im Spätsommer, Anfang des Herbstes und vielleicht sollte der ein oder andere politisch Interessierte Angst haben, wenn es vor der Bundestagswahl erscheinen sollte.
Das klingt super.
Natürlich geht es ums Thema Schule und Bildung und kein Blatt vor dem Mund, genau.
Wunderbar, das klingt total spannend. Freuen wir uns drauf, wir bleiben im Austausch. Lieben Dank für deine Zeit, Silke Müller, und weiterhin erfolgreiches Arbeiten.
Danke euch und alles Gute für euch.
Nachgedacht.
So, Viola, dein Zettel ist voll. Du schreibst ja immer kräftig mit.
Mein Zettel ist voll. Ich schreibe immer kräftig mit, um schon die Highlights für die Kurz- und Gut-Folgen natürlich raus. Das war ja jetzt ein riesiger Input, den die Silke Müller uns da gegeben hat. Und mich hat vor allen Dingen fasziniert zum einen diese Durchsetzungsfähigkeit und die Klarheit ihrer Person, aber auch die Verbindung von theoretischem Fachwissen und ihrem alltäglichen Praxiserfahrung, die sie uns ja wirklich wunderbar mit einbezogen hat und mitgenommen hat. Und Gerda, würde ich dich gerne auch mal wiederum fragen, als Schulleiter, der du ja somit Kollege von ihr bist, konntest du da auch viel für dich mitnehmen? Waren da neue Impulse für dich auch nochmal dabei?
Ich kenne Silke ja und ich habe sie auch schon mal in meinem anderen Podcast gehabt. Die Social-Media-Sprechstunde, das finde ich eine ganz hervorragende Sache. Und wenn man jemanden hat, der sich darum kümmert, glaube ich, dass man da gute Wirksamkeit erzielen kann. Gerade bei den jüngeren Schülern, die brauchen Ansprechpartner. Wir haben bei uns natürlich in der Schule Schulseelsorger, wir haben eine Schulsozialarbeiterin und unsere Schulsozialarbeiterin macht in der Tat auch Medienerziehung, denn wir haben Medienscouts. Das sind ältere Schüler, die dann mit den jüngeren Schülern zusammenarbeiten. Die gehen zum Beispiel in den Unterricht und sprechen über vernünftige Handynutzung oder Social Media und Ähnliches. Sind da auch Ansprechpartner für die jüngeren Schüler. Nichtsdestotrotz kann man diesen Pool der Beteiligten, diese Multiprofessionalität ja noch erweitern und das ist ja auch Silkes Ansatz.
Ja genau, das ist einer ihrer Ansätze und ich fand auch die Social-Media-Sprechstunde eine wirklich tolle Idee und mir hat auch gut gefallen ihr gesamtes Medienkonzept. Also man hat so das Gefühl, das ist so ein Bereich, bei dem sich viele Schulen ja auch noch schwer tun und nicht genau wissen, was sind denn jetzt unsere Regeln, was stellen wir auf, was fordern wir und vor allen Dingen auch, wie halten wir dann diese Regeln ein, wie setzen wir es gemeinsam mit der Schülerschaft um. Und da fährt sie ja eine ganz klare Linie und ich denke, da kann man unglaublich viel von ihrer Erfahrung und ihren Best Practices lernen.
Das Dilemma ist, wir haben eine Mischkultur oft an Schulen. Die Kinder, jeder hat sozusagen den Zugang zum Internet, zum World Wide Web meist dabei, das Smartphone. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber man erlebt das ja, dass fast alle Jugendlichen ein Smartphone haben. Die hast du natürlich permanent dabei, dann hast du schulische Endgeräte, du hast vielleicht einen Informatikfachraum, wo die Schüler dann einen PC haben, in manchen Klassenräumen sind PCs, die richtige Balance zu finden. Das ist die Herausforderung. Das Thema Handynutzung haben wir gerade besprochen, da hat sie auch eine ganz klare Meinung. Private Handys raus aus der Schule. Oft ist es eben eine Brückentechnologie oder eine Krückentechnologie, so nenne ich es, weil den Schulen digitale Endgeräte fehlen. Das ist in ihrer Schule nicht so. Sie haben da eine klare Regelung. Sie haben ausreichend Endgeräte und Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht aus Verzweiflung auf die Handys zurückgreifen, wo gleichzeitig der Pferdefuß ist, habe überhaupt gar keinen Zugriff darauf. Ich kann das gar nicht steuern. Die Schüler beschäftigen sich mit anderen Sachen dann.
Wie macht ihr das denn an deiner Schule mit den Endgeräten? Weil das ist ja auch ein Thema, was viele umtreibt, genau diese Schwierigkeit. Also was nutzt man jetzt eigentlich, ein Tablet oder ein Laptop? Und ja, wie habe ich auch da als Lehrkraft ein Stück weit den Überblick, was jetzt wirklich genutzt wird an Inhalten? Magst du da uns mal einen Einblick zu dir geben?
Wir sind genau jetzt an dem Punkt, das ist eine gute Frage, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo wir stärker schulische Endgeräte nutzen wollen. Wir haben zwei Fachräume, wir haben auch in einigen Klassenräumen Computer, wir haben einen Klassensatz iPads, die dann wandern, aber man stößt natürlich an Grenzen und die Nachfrage wird immer größer. Klar, iPads sind sehr dominierend. Ich teste jetzt gerade zur Zeit von Asus so ein Expertbook, das finde ich auch ganz spannend. Das ist sehr kompakt, sehr fest, hält sehr lange durch. Das werde ich jetzt mal so einem Härtetest unterziehen. Einfach mal ausprobieren, was jede Schule dann nutzen will und was natürlich auch am besten in das Ökosystem der Schule passt.
Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das, was du gerade erwähnst, den Asus, den hatte ich auch schon mal getestet. Da kann man meiner Meinung nach auch wie ein Tablet verwenden. Man kann ihn flippen, also drehen, also ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist natürlich gerade für den Schulkontext, dass es robust ist. Ja, und ich glaube, meine Kinder hatten den auch mal in den Händen. Dann ist er mal runtergefallen und siehe da, es war nichts passiert. Also sowas ist natürlich ganz hilfreich dann auch im Klassenzimmer. Ja, also ansonsten fand ich bei der Silke wirklich auch noch spannend, wie sie gesagt hat, ihr wird Alarmismus teilweise vorgeworfen. Aus ihrer Sicht benennt sie die Dinge einfach nur klipp und klar. Und wenn wir nicht vielleicht ein Stück weit diesen Alarmismus aufrufen, dann hört ja auch keiner zu. Und andererseits kann eine Rettung, eine Hilfe kommen, wenn man auch sagt, wir haben hier ein Problem und wir müssen daran. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, sowohl im Medienkonzept, sowohl auch bei Social-Media-Nutzung, aber natürlich auch im Bildungssystem, wirklich sich laut zu machen, die Stimme zu erheben. Und das tut Silke Müller. Das tun wir ja auch hier bei den Digis. Wir kämpfen ja auch darum, digitale Bildung niedrigschwellig mit ganz vielen tollen Angeboten für euren Unterricht voranzubringen. Und ja, Gerd, möchtest du dem noch was hinzufügen oder haben wir jetzt soweit alles erstmal ergänzt?
Vielleicht einen Satz, weil gerade mit Alarmismus, Aktivismus. Ganz klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann gibt es natürlich Leute, die das beurteilen. Damit muss man leben. Ich finde, Silke ist unheimlich wichtig. Ihre Botschaften sind unheimlich wichtig. Sie rütteln wach, stoßen Entwicklung an. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und die, sag mal, die Nebengeräusche, die muss man dann einfach ertragen.
Ja, und das tut sie. Also auch da hat sie einen starken Rücken, muss ich sagen. Denn das, wie du sagst, auszuhalten, ist manchmal auch nicht ganz leicht. Vielen Dank dir nochmal für das Gespräch und toll, dass wir Silke Müller haben konnten. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich freue mich auf die nächste Woche. Da gibt's wieder eine Kurz- und Gut-Folge nur mit mir. Und wir zusammen hören uns in 14 Tagen. Gerd, wenn es dann wieder heißt.
Hey Digi, so geht lernen heute. Deswegen abonniert unbedingt unseren Kanal, gebt uns ein Feedback, gebt uns 5 Sterne auf Spotify. Dann verpasst ihr keine Folge und seid immer wieder die Ersten, wenn das heißt, hey Digis, so geht lernen heute.
Das war Hey Digis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.